HR2 Kultur zum Nachhören. Doppelkopf. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen Musiken, die in der Sendung gespielt wurden, in dem nun folgenden Podcast-Angebot ausblenden müssen.
Ich begrüße im Doppelkopf von HR2 Kultur eine der bekanntesten holländischen Schriftstellerinnen. Guten Tag, Margriet de Moor.
Guten Tag, es freut mich.
Zur Buchmesse erscheint Ihre Novelle Schlaflose Nacht. Da verliert die Erzählerin ihren Mann nach 14 Monaten Ehe. Sie übernimmt sein Erbe, einen Hof, und bleibt im Dorf, obwohl sie keine Bäuerin ist und nicht aus dem Dorf stammt. Was hält sie in diesem stillen Dorf in Nordholland?
Darüber habe ich natürlich nachdenken müssen, denn man findet sich das nicht aus, wenn man so eine Erzählung anfängt. Und wenn Sie dann nur fragen, dann denke ich, was sie im Dorf hält und warum sie nicht weggehen kann und auch nicht will, das ist eine Frage. Eine Frage, an der es kein Warum gibt. Sie lebt auch mit dieser Frage. Dass es kein Warum gibt, das hat sie irgendwie auch akzeptiert. Die Auswirkung davon ist eine Stille. Sie lebt in einer Art Stille. Und auch eine Stille, das weiß jeder, kann sehr präsent sein. Also das ist ihre Umwelt.
Aber auch unerträglich. Sie will ja diese Stille irgendwie zähmen.
Ja, das ist in einem Gespräch mit ihrer Schwiegerschwester kam das einmal vor. Oder ich glaube nicht einmal so. Auf ein bestimmtes Moment, als sie nach der Beerdigung ihres Mannes zuerst ganz alleine war im Haus, hat sie die Stille gespürt. Und vielleicht kann ich das am besten so lesen. Das Buch kann es besser formulieren als ich selber. Es war Samstagnachmittag, der erste nach all dem Trubel und dem Beerdigungsbrimborium. Außer meine Schwiegerschwester Lucia hatte kein Mensch mich an dem Tag besucht. Ich war nicht bemitleidet, nicht ausgefragt worden. Aus irgendeinem Grund war der Postbote nicht gekommen. Das Telefon hatte kein einziges Mal geklingelt. Mein Instinkt sagt mir, dass dies der Anfang der tiefen Stille war, die mich in Zukunft umgeben würde. Man hatte mich wohl überlebt, mit ihr allein gelassen, wie mit einem fremden Tier, das bei mir eingedrungen war. Eine Schlange oder ein junges, wildes Pferd. Ich war nicht geschickt genug gewesen, es auszusperren. Und niemand käme auf die Idee, mir bei seiner Versorgung zu helfen. Bereits an jenem Samstag begann ich zu begreifen, dass ich mich dieser Stille nach eigenem Ermessen würde nähern, dass ich sie würde zähmen und aufziehen müssen.
Das ist eine Passage, die Margriet de Moor aus der Novelle Schlaflose Nacht für uns jetzt gelesen hat, für den Doppelkopf in HR2 Kultur. Frau de Moor, das ist schon sehr geheimnisvoll, was Sie da ausdrücken. Es hängt aber möglicherweise mit Ihrer Herkunft zusammen. Sie haben selbst doch auch diese Stille im Dorf erlebt. Sie kommen aus Nordholland, sind da in einem kleinen Dorf geboren. Für Sie ist das eine vertraute Stille.
Ja, irgendwie. Ich komme aus einer sehr großen Bauernfamilie. Mein Vater war der älteste von 13 Kindern, 8 Söhne. Und alle Söhne sind Bauern geworden, nur mein Vater nicht, der ist Schulmeister geworden. Ich liebe das Wort Schulmeister, sehr viel besser als Lehrer. Er auch, er liebt es, Schulmeister zu sein. Und dann ist er nach Norwegen gegangen, verheiratet. Und er und meine Mutter sind immer in diesem Dorf geblieben, am Rand des Meeres, Norwegen. Also ich kenne die Atmosphäre in einem Dorf. Von meiner Familie, die Bauerndörfer waren sehr verschieden von diesem Badeort Nordweg natürlich. Das war ein, und noch immer ist ein kleines Dorf, aber doch ein bisschen mondän.
Ja. Margriet de Moor im Doppelkopf von HR2 Kultur. Nicht nur Ihr Vater war in einer kinderreichen Familie, sondern Sie selbst sind auch in einer kinderreichen Familie aufgewachsen. Ich glaube, 9 Geschwister hatten Sie.
Wir waren 10. Und meine Mutter kam übrigens auch eine Familie von 10. Und all diese Onkel und Tanten haben auch sehr große Familien. Sogar eine Tante und Onkel natürlich haben 16 Kinder. Und die Frau, die meine Tante, Gret, hat sie alle selber gebärt. Gebärt, sagt man das?
Ja.
Und ich komme dann also auch aus einer großen Familie. Für uns und für mich war das ganz normal.
Aber trotzdem ist das sicherlich ziemlich schwierig. Ich glaube, ich kann verstehen. Ich selbst bin auch in so einer Kinderreihenfamilie aufgewachsen. Hatte auch 7 Geschwister, nicht ganz so viele.
Oh, geht schon.
Aber wie überlebt man das überhaupt? Wie übersteht man das?
Kein einziges Problem. Für uns, wie ich schon sagte, war das völlig normal. Denn jeder, der wir kannten, hat diese große Familien gehabt. Also nicht nur meine Onkel und Tanten, Vater, Mutter, aber auch unsere Freunde. Ich bin geboren in 1941, also in den 40er, 50er Jahren waren die Familie oft sehr groß.
Mhm.
Hat zu tun vielleicht mit katholischer Familie, aber nein, nicht so speziell, denn mein Mann kam auch aus einer großen Familie und er war Protestant, reformiert sogar, schwer reformiert.
Und wie haben Sie das ausgehalten? Das sind ja auch Spannungen, die im Alltag damals zumindest in Holland eine große Rolle gespielt haben.
Stimmt.
Die Religionskriege gab es in Holland, also diese Auseinandersetzung, diese blutige Auseinandersetzung zwischen Katholiken, Calvinisten, Protestanten.
Aber dann reden wir natürlich vom 17. Jahrhundert, der 16. vor eher. Im 17. Jahrhundert war es in Holland ziemlich tolerant. Und in Amsterdam vor allem, also damit hat man dann auch später nicht mehr gelebt. Es hat eine Scheidung gegeben zwischen die katholischen und protestantischen Einwohner, aber keine Feindschaft. Keine Feindschaft. Also was es geht um meine Familie, denke ich eher an Liebe. Meine Eltern haben einander sehr geliebt, das ist jetzt, damals fanden wir es alles völlig normal. Aber jetzt sehe ich, dass sie es geschafft haben, verliebt zu bleiben ineinander. Zum Beispiel, sie haben immer gerne getanzt, als sie sich kennengelernt haben. Und dann, als bei uns im Wohnzimmer, und da war es auch wirklich voll, und da war schöne Musik aufs Radio, und da mussten wir die Stuhl ein bisschen weiter wegschieben, denn dann hat mein Vater meine Mutter zum Tanz eingeladen. Und dann hat sie ihr Schürze ausgemacht, sie war sehr oft in der Küche, ohne den geringsten Probleme, sie war gerne dort, hat sie den Schürze ausgemacht, und dann haben die beide getanzt. Und wir haben nicht einmal darauf geachtet, so normal war das. Jetzt weiß ich, es ist ziemlich speziell und natürlich lustig.
Ja, man stellt sich eben einen katholischen Vater schon eher so freudig vor, aber eine protestantische, die eben auch so fröhlich ist. Wir haben immer so eine Vorstellung.
Nein, die sind schwermütiger. Und als ich mein verstorbener Mann, ich bin Witwe, er ist 52 schon gestorben. Er war Bildhauer und das war das gefährliche Material, das ihn sehr viel Böses getan hat. Und dann ist er sehr krank geworden und gestorben. Aber wir haben einander kennengelernt in den Jahren 60, in den 60er Jahren. Also dann war alles schon viel lockerer und dann war das möglich, ja. Aber er kommt aus einer Familie von Predikanten. Also das war wirklich etwas Spezielles, dass wir dann ohne Probleme heiraten konnten.
Das spielt ja auch in Ihrem Werk eine ganz große Rolle, dieser Aufbruch der 60er Jahre. Das war für Sie dann doch eine Befreiung, obwohl Sie schon doch relativ freie Familie, freigesinnte Familie, ein Eltern-Ehepaar, ein Lehrer, ein Schulmeister. Also das war nicht so eine bedrückende Kindheit, aber trotzdem war es eine Befreiung für Sie.
Nein, es war einfach eine Entwicklung, die man überall, wahrscheinlich auch in Deutschland, aber vor allem in Holland, war das eine sehr schnelle Entwicklung. Die Sachen wurden leichter, spielerischer. Wir sind sehr, sehr katholisch aufgewachsen. Zuerst jeden Tag zur Kirche, sowohl mein Vater und meine Mutter hat dann in Klosterschule gewohnt als Schüler. Also die haben das ein bisschen übernommen im Anfang. Aber dann hat sich das natürlich sehr schnell entwickelt, dass wir keine Lust dazu hatten. Und die haben ohne Probleme das auch akzeptiert. Ja.
Margrit de Moor im Doppelkopf von HR2 Kultur. gab es dann in den 60er Jahren auch in Holland, wie überall in Europa, wie überall auf der Welt, doch einen Wandel weg von einer agrarischen Dorfgesellschaft hin zu einer urbanen, globalen, offeneren Gesellschaft. Wie haben Sie das erfahren? Wie haben Sie das erlebt?
So schnell ging das nicht. Wir sind ein Land von Polder, das kennen Sie ja, die Polder, das sagt auch auf Deutsch etwas. Zum Beispiel, dann hatten wir das IJsselmeer, das war noch ein Meer, aber dann ist das auch trockengelegt und dann sind das auch sehr guter Grund für die Landbauer Böden, geworden. Ja. Und dann sind auch Onkel und Neffen von mir, die wurden gewählt wie Stammbuchvieh, ob das gute Bauern waren. Und die haben dann einen sehr schönen Bauernhof mit viel Land bekommen. Nein, das lief immer weiter, ja, auch in den 60er Jahren, ja. Mhm.
Und wann war dann der Wandel und wie hat er sich geäußert?
Äußerte sich eigentlich vor allem in die Städte. Und natürlich, das waren die Jahre, als ich das Elternhaus verließ und in der Stadt wohnen ging, weil ich am Konservatorium angefangen habe zu studieren. Zuerst das Klavier und dann die Stimme, Gesangskunst. Und auch mein Bruder ging in Leiden studieren und andere Brüder. Und wir flogen aus und dann das andere Leben von den 60er Jahren, 68, das spielte sich ab, vor allem, so wie ich mich erinnere, in die Städte, also vor allem in Amsterdam.
Oder auch in Rotterdam gab es ja zum Beispiel die Kabauters, also diese...
Ja, nicht nur Rotterdam, sie haben sogar auf eine bestimmte Zeit haben sie eine politische Partei gehabt. Ja. Und die hatte auch wirklich eine Stimme im Parlament. Mhm. Also es war eine sehr, sehr spielerische Zeit. Nicht vergleichbar mit wie es war in Paris. Dort war es viel militanter und aggressiver. Bei uns war es eher spielerisch. Wir nehmen die Autoritäten nicht seriös. Es war vor allem... die Sache abstrahieren ein bisschen. Es war eher Fluxus, denke ich. Dass damit, das war in Deutschland der Fluxus. Das war doch auch die Sache umkehren, die Autoritäten nicht ernst nehmen, das Leben kann man auch spielen.
Spaßgerilla. Ja. Die Situationisten, ja, die eben aus Paris kamen und in München so eine große Rolle gespielt hat. Und Kabauter spielt ja auch auf Klabautermann, oder?
Kabauter. Das sind eigentlich Zwerge, ne? Märchenerzählungen, ja. Auch um zu zeigen, wir nehmen die Sache, auch unsere selber Ideologie nehmen wir nicht allzu ernst. Es war vor allem sehr lustig, ja.
Und in Ihren Werken schreiben Sie immer wieder auch über diese Zeit, die spielt immer, selbst in Ihrer Novelle Schlaflose Nacht, kommen immer wieder solche Einsprengsel vor, die biografisch gefärbt sind. Und vor allem jetzt in Schlaflose Nacht, wie in fast allen Ihren Werken, spielt die Musik eine große Rolle. Sie haben schon gerade angedeutet, Sie sind aufs Konservatorium gegangen und waren ja dann auch ausgebildete Sopranistin. Ja. Und in der Novelle Schlaflose Nacht gibt es auch zwei Anspielungen auf die Musik. Das ist einmal David Oistrakh, das ist der Lieblingsviolinist vom Musikgesangslehrer ihrer Erzählerin. Und dann sogar Wittgenstein, ja, das Konzert für die linke Hand, das Maurice Ravel geschrieben hat.
Ja.
Vielleicht können Sie etwas sagen zu der Rolle der Musik in Ihren Werken.
Ich denke, die ist sehr wichtig, aber auch versteckt. Ich habe über Musik geschrieben in allgemeine Werke, der Virtuose und in Kreuzersonate, der sich nicht bezieht auf Beethoven, sondern auf Janacek. Ansonsten ist die Musik eigentlich überall sehr präsent als Auffassung, wie ich schreibe. Erst im Nachhinein habe ich mich realisiert, dass die Literatur und die Musik sehr verwandt sind, weil sie abstammen von der Stimme, beide. Die Musik von der singenden Stimme und die Literatur von der erzählenden Stimme. Mhm. Und an der Arbeit denke ich nicht wirklich daran, aber nachher realisiere ich mich, dass für mich auch die Literatur, die erzählende Stimme, das ist auch wichtig, wie er sich bewegt, wann er eine Stille fallen lässt, wann er etwas schneller geht, wann er verzögert, wo sind die Akzente, was sind die Motive, die immer zurückkehren. Sie hören, ich rede jetzt eher von der Musik, aber ich rede von der Literatur. So verwandt sind diese beiden Künste. Und Ich habe diese Karriere nie geplant. Als ich dann angefangen hatte, einfach so aus einem Impuls und dann auch niemals mehr aufgehört habe, dann habe ich meine erste Erzählung, glaube ich, auch als eine kleine Komposition aufgefasst. Ich wusste noch, dass ich 10 Seiten schreiben wollte, eine Woche damit verbringen. Aber ich spürte auch eine Art Andante darin. Es geht über ein Ehepaar, das sich von Punkt zu Punkt in ihrem fast vergangenen Leben bewegt. Und das ist eine Art Spaziergang, ein Andante. Das kommt von Andare in der Musik. Das heißt gehen. Damals habe ich mir das überhaupt nicht realisiert und noch immer eigentlich nicht während der Arbeit. Aber das ist so mit mir verbunden, dass ich immer so arbeite. Ja.
Sie sind eigentlich der ideale Gast in einem Doppelkopf von H2 Kultur, weil es in diesem Spiel auch um die Verbindung von Musik und Literatur und dem Werk des Gastes geht. Marie de Moor, was ist Ihr erster Musikwunsch im Doppelkopf von H2 Kultur?
Naja, ich habe gedacht an Wolfgang Rimm, an einen deutschen Komponist von heute, und das Wölfli-Liederbuch. Daran habe ich gedacht. Und das sind ziemlich, muss ich sagen, es ist ein sehr aggressives, aber sehr expressionistisches Lied, das da gesungen wird. Wölfli-Liederbuch von Wolfgang Rimm.
Richard Salter singt »Ich habe dich geliebet« von Wolfgang Rimm. Richard Salter sang »Ich habe dich geliebet« aus dem Wölfli-Liederbuch von Wolfgang Rimm. Am Klavier spielte Bernhard Wambach.
Sie erwähnten gerade, dass dieses Lied von Wolfgang Rimm auch ziemlich aggressiv ist. Und Sie haben auch schon auf Ihren ersten Roman angespielt, der Titel »Erst grau, dann weiß, dann blau«. Da geht es auch um, im Grunde genommen, doch eine aggressive Haltung. Eine Frau behauptet ihren Eigenwillen. Sie verlässt ihren Mann, geht 2 Jahre weg, kommt zurück und gibt keine Erklärung ab. Sagt nichts, sagt nicht, wo sie war, warum sie weggegangen ist und was sie in der Zwischenzeit gemacht hat. Verstehen Sie sich als feministische Autorin?
Ich bin absolut keine feministische Autorin. Und wenn hier in Holland der Feminismus ganz präsent war, das war in der Zeit, als ich auf dem Konservatorium studierte, dann hat man eigentlich auch nicht die Zeit dafür gehabt, sich dabei anzuschließen. Aber in meinem Herzen bin ich das auch nie gewesen, obwohl natürlich bin ich sehr dafür, dass die Frauen gleich gezahlt werden wie die Männer etc. All diese Sachen, natürlich. Aber von Haus aus, ich habe auch nicht erlebt, dass Frauen unterdrückt werden von Männern etc. Das führt vielleicht zu weit, darüber zu gehen, die Ehe meiner Eltern. Aber zum Beispiel meine Mutter, wenn sie das 10. Kind gehabt hatte, 2 Monate später war sie wieder als Lehrerin in der Schule. Ganz normal, ja. Ohne Feminismus, das hat es dann noch nicht gegeben. Also mir sagt das nicht so viel. Nein, in meinem Roman »Erst grau, dann weiß, dann blau« ist das auch nicht aggressiv. Wie es in meinen Werken oft der Fall ist, die Sachen präsentieren sich einfach, wie im wirklichen Leben. Man denkt doch nicht, heute bin ich so böse, ich bin so aggressiv, ich verschwinde für 2 Jahre. Das gibt's nicht, das macht man nicht. Oder vielleicht schon, aber meine macht dann nicht. Das Buch erzählt nicht mehr, als dass auf einen Tag schließt sie die Tür hinter sich, sie nimmt den Bus, sie hat nur eine kleine Weekendtasche, bei sich. Und sie weiß, ich gehe weg und sehen wir mal. Und dann ist es eigentlich eher die Reise, die ihr immer weiterführt. Sie fängt an, mit dem Bus nach Leiden zu nehmen. Sie wohnt in Katwijk. In Leiden nimmt sie den Zug nach Paris. Ja, das ist ziemlich merkwürdig, aber sie tut es einfach. Das Buch erklärt nicht genau, warum. Aber es kommt so weit, aber es geht auch auf eine Weise im Buch, will ich sagen, das Buch erzählt es besser als ich, dass es ziemlich normal ist, was sie tut. Und dann verschwindet sie für 2 Jahre. Ich habe diese Erzählung nur angefangen, als ich einmal gehört habe von so einem Fall. Ich hatte gehört, dass es das gegeben hat. Und ich glaube, das ist die Grundhaltung der Schriftsteller. Der denkt nicht, oh, das ist Feminismus. Nein, es hat mich natürlich sehr intrigiert. Und diese Frau war eine tschechische Frau. Und die auch wieder wegen des Krieges und so war sie dann endlich in Holland belandet. Und dann auf ein bestimmtes Moment fängt sie an, ihr Leben zurückzureisen. Also das ist überhaupt nicht aggressiv, es ist impulsiv, denke ich eher. Und dann kommt sie zurück und dann sehen wir einen Moment, das eigentlich rein literarisch ist, aber auch aus der Wirklichkeit sein könnte. Sie ist zu Hause. Ihr Mann fährt nach seiner Arbeit nach 2 Jahren zu Hause und es ist Sonne, es ist Sommer. Er sieht, dass die Markisen sind offen. Und dann denkt er, ach, Magda ist zurück. So einfach, das denkt er. Er kommt hoch, denn es ist in den Dünen. Und dann ist Magda in der Küche dabei, das Abendessen zu bereiten. Und dann kommt er da und dann gibt es einen Moment, in dem er hätte fragen können, wo bist du gewesen? Aber sie sagt, bevor er es fragen kann, was meinst du, sollen wir draußen essen, ohne dass es so viele Fliegen gibt? Dann ist das Moment vorbei und er sagt, okay, aber ich nehme zuerst eine Dusche. Das war ganz schön zu schreiben und wenn man es nachliest, dann sieht man auch, es ist eine sehr natürliche Situation. Das hat nicht mit Ideologie oder mit Wut zu tun. Es sind die Umstände, die sind übermächtig, die sind dominant. Mhm. Wie auch oft im Leben. Hier ist es natürlich ziemlich extrem. Und er hätte es auch auf ein anderes Moment fragen können. Wo bist du gewesen? Nein, denn die fingen einfach an, das Leben wieder zu leben, wie sie das gewohnt waren, sehr angenehm. Aber die Frage bleibt natürlich da und der wird aggressiver und aggressiver. Die Frage wird aggressiv und beschließt auf ein bestimmtes Moment. Und dann natürlich wird es auch ein Mord und etwas sehr Tragisches. Mhm.
Marguerite de Mohr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Diese Spannung zwischen Begierde und Freiheit spielt ja in vielen ihrer Werke eine ganz große Rolle. Denke ich nur an Melodie d'Amour, ja. Auch die Eifersucht.
Die Eifersucht.
Das also in der Kreuzer-Sonate.
Ja, aber das soll sein, ne? Das ist
taucht,
das Thema.
Ein Dritter auf und dann kommen diese Rachegedanken und vielleicht können wir sogar etwas über die Kreuzer-Sonate sprechen. Das ist ja auch wieder diese Verbindung von Musik und Literatur, die da gekreuzt werden und verbunden, aber auch mit einer Eifersucht, also mit besitzen wollen.
Ja, Liebe, das ist eigentlich besitzen wollen. Ist das nicht so, dann ist das doch eine sehr kalte Liebe. Denn alles, was man liebt, will man besitzen. Wenn man ein schönes Kunststück sieht oder ein schönes, das Erste, das man spürt, das will man sich eignen, zueignen. Sehr normal scheint mir. Auch natürlich, wenn das überhaupt nicht möglich ist, aber dann kann man es noch in Gedanken oder im Herzen. Und Kreuzersonate, das ist ein ziemlich lustiges Fall, finde ich, von einem Motiv, ein ästhetisches Motiv, das in eine Art Estafettelauf landet. Es ist ein Motiv, das angefangen hat bei Beethoven mit der Sonate für Klavier und Geige, geschrieben für einen Violinist Rodolf Kreutzer, der es nie gespielt hat, weil es so schwierig war. Aber man hat diese Sonate immer die Kreutzer-Sonate genannt. Und dann ist Tolstoi gekommen, der ändert das Motiv von Musik in der Literatur und dann ist es eine Introduktion zum Eifersucht. Das wird sehr tragisch und Mord und Totschlag und alles. Dann kommen wir im 20. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert bei den tschechischen Komponisten Janáček. Und er war immer begeistert und fasziniert von dieser Kreuzersonate von Tolstoi. Und er hatte großes Mitleid mit der Frau, der arme, gequälte, geschlagene Frau. Das weiß ich aus seinen Briefen. Ne? Janáček hat sehr viele Briefe geschrieben. Und dann hat er in ziemlich kurzer Zeit dieses Quartett geschrieben. Und als ich das dann belauschte, dann dachte ich, ach, ich hatte diese Briefe in meinem Kopf. Also man, jetzt werde ich so diese sanfte Mitleid von Janáček spüren. Aber nein, was ich spürte, war vor allem erst auch das sehr aggressive Eifersucht. Dann habe ich gesehen, das Motiv der Eifersucht ist sehr viel kräftiger als das Motiv des Mitleids. Und dann habe ich Janáček genommen, um wieder die Geschichte im literarischen Bereich zu bringen. Also das ist schön, das ist ein Estafettelauf von ein ästhetisches Motiv, wo Literatur und Musik einander sich kreuzen. Ja, ja, sich kreuzen, das ist gut.
Ja, genau. Ja, und das funktioniert nur deshalb, weil Sie auch bei Janáček entdeckt haben, dass die Stimme etwas zu tun hat mit der Note, die männliche Stimme, die Literatur etwas mit der Note zu tun hat, und sie lassen da einen Musiklehrer auftreten, der sagt, spiel nicht die Noten, humanisiere sie, vermenschliche sie.
Ja, vermenschlichen sie, ja. Ja, das ist sehr gut gesagt. Ein großer Lehrer, Musiklehrer, wer war es nochmal? Ich weiß jetzt seinen Namen nicht, aber der hat es auch in Wirklichkeit gegeben. Humanisiere diese Note, nicht spielen, humanisiere sie. Ja.
Was klingt, sagt, dass es existiert, heißt es da in diesem Werk. Und das hat mir sehr gut gefallen. Und im Grunde geht es da wirklich um diese Verbindung von Musik und Literatur, und Sie reflektieren das oder geben kleine Einspielungen? Das ist nicht ein theoretisches Werk, sondern ein absolut spannendes Werk. Man zittert da mit der Frau, mit dem Mann auch, der blind geworden ist aus Eifersucht und dann eben als Blinder sich verliebt in eine Violinistin, in Susanne Frier. Aber Marius van Vloten ist eben so besitzergreifend, dass er keinen Raum auch mehr lässt, dieser Violinistin. Aber es ist eben auch eingespielt mit, finde ich, sehr interessanten Bemerkungen über die Verbindung von Musik und Literatur. Und da tauchen dann so Überlegungen auf, im Grunde, Gott erschuf die Zeit, Musik entfaltet die Zeit, Malerei hält sie fest, also ist Musik göttlich.
Ja, ja, das kann man wirklich begehen, ja.
Marguerite Mohr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Wir haben über die Künste gesprochen, über die Musik. Was ist Ihr zweiter Musikwunsch?
Mir fällt im Kopf, meine Musik zu nennen, die mich inspiriert hat für den Roman Erst Grau, dann Weiß, dann Blau. Und das ist ein Stück von Arnold Schönberg. In einer seiner Streichquartette gibt es auch eine Singstimme. Und die singt ein sehr schönes Lied, und das Lied fängt an mit »Ich fühle Luft von anderem Planeten«.
Und das ist ein Streichquartett mit Sopranstimme.
Mit Sopranstimme, sehr schön. Und irgendwie, ja, ist es auch eine Art Metapher für das, über den wir jetzt sprechen. Natürlich, anderen Planeten, ich spüre Luft von anderen Planeten. Das kennen wir Künstler natürlich sehr gut, und auch alle Leser und auch alle Kunstliebhaber.
Evelyn Lier singt dieses Lied von Arnold Schönberg.
Das war »Ich fühle Luft von anderen Planeten« von Arnold Schönberg auf Wunsch von Marguerite Mohr im Doppelkopf von H2 Kultur mit Ruth Stäblein als Gastgeber. Und das macht ja auch im Grunde, finde ich, ihr gesamtes Werk aus. Also diese Verbindung der Künste, dieses Gestaltungsprinzip, diese Kreuzung von verschiedenen Künsten.
Ja, ich denke, ich tue das eigentlich nicht geplant, aber ich denke, jeder Künstler macht das, ohne sich, das ist überhaupt nicht nötig, sich das zu realisieren. Aber der Bereich der Künste, es ist eine Parallelwelt, sehr präsent und die Künste, die kennen einander gegenseitig und man begibt sich in dieser Welt, eine parallele Welt von den Künsten, wo die Sachen genauso leidenschaftlich existieren, nur in ihr eigenes Idiom.
Sie sprechen da von dem Kräftefeld der Künste.
Ja, Kräftefeld, ja.
Was ist dieses Kräftefeld? Was macht es aus? Vielleicht, wenn Sie über einen anderen großen Roman von Ihnen sprechen, da wird es auch sehr deutlich angedeutet, war schon der Virtuose. Hm. Da ist ein Kastrat als Sänger virtuos, kraftvoll und aber dann als Liebhaber und
ja, die können
melancholisch.
Nicht viel. Na, nicht so sehr melancholisch, nicht sehr interessiert.
Aber er verführt dadurch gerade nicht nur Frauen, sondern auch Männer.
Ja, ja, und ich habe dafür natürlich auch sehr viel nachgespürt. Alle die Künstler und Schriftsteller, die Europäer, sind alle nach Neapel gegangen, um die Opern dort zu hören. Goethe, es gibt Briefe von Goethe, von Mendelssohn. Sie alle reden von dieser Bezauberung der Castrato. Mhm. Und auch, dass es so diese Liebesbeziehungen gegeben hat. Da schreiben auch so ganz nebenbei, das hat's gegeben. Man fragt sich dann nur, wie konnte das? Und dafür habe ich, das war damals in Amsterdam, haben wir an der Universität einige Lehrstühle in der Welt gehabt über Transsexualität, damals schon, denn das Buch ist geschrieben in 93, glaube ich, ungefähr. Und dann hat der Hochlehrer und ich erinnere mich das noch ganz gut, war eine sehr angenehme Begegnung, und haben so ein bisschen skizziert, wie es mit dem Mann war, wie das so funktioniert hat in so ein Männerleib, denn das waren wirklich noch Männer, die sind Männer geblieben. So ein Mensch, der hat seine sexuelle Liebe eigentlich gewechselt für die Musik. Das ist sehr tragisch. Und so diese Schönheit der Stimme und dann so, die haben dafür etwas opfern müssen. So ist das im Buch ein bisschen versteckt.
Aber es gibt die Verbindung zwischen Sexualität und Kunst.
Sehr kräftig sogar, gerade in diesem Buch sehr kräftig.
Auch in Ihren anderen Werken wird es immer angedeutet. Aber wie Sie dann die Sexualität beschreiben, ist vielleicht doch eher weiblich, weil es nicht direkt ist, sondern umschrieben.
Ich glaube, das gibt es nicht wirklich, dass Frauen oder Männer so verschieden in ihre Romane über die Liebe, dass die Männer das direkter machen würden als Frauen. Ich glaube überhaupt nicht, dass das so ist. Es gibt eine Menge Frauen, die auch erotische, sexuell sehr deutliche Romane geschrieben haben. Denken wir jetzt nur an diese Bestseller 50 Töne Grau. Aber es hat auch die Geschichte von O gegeben, von einer französischen Schriftstellerin. Das ist genau auf dem Niveau von Sade. Und natürlich Anaïs Nin softer, aber auch sehr direkt. Persönlich glaube ich nicht so in dieses große Unterschied zwischen männliche und weibliche Autoren. Auch schon nicht, weil bis vor kurzem war natürlich die Literatur, die verlegte Literatur, eine Männersache. Die meisten Schriftsteller, von denen ich natürlich auch völlig geprägt bin, denn ich war lesesüchtig wie fast alle Schriftsteller, aber dann bin ich doch aufgewachsen mit allen männlichen Autoren, die weiblichen Autoren, die waren natürlich immer doch in der Minderheit. Jetzt ändert sich das. Wenn man sich realisiert, dass die Kunst nicht aus dem wirklichen Leben sich entwickelt, sondern oft aus das künstlerische Leben. Es gibt nicht einen Autor, der nicht völlig beeinflusst ist von anderen Autoren, von anderer Literatur. Es gibt also nicht einen Fluss von weiblicher Literatur und Männerliteratur. Es gibt einfach die Literatur.
Marguerite de Mohr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Und es gibt die Verbindung zwischen Sinnlichkeit und Literatur und Sexualität und Literatur. Und die ist ja doch bei Ihnen zentral, vielleicht auch in einer bestimmten Kritik an dann doch der männlichen Vernunft oder das, was man als mal als logozentristisch beschrieben hat. Ich denke, also bin ich Descartes, der hier in Amsterdam seine Werke geschrieben hat, aber das wurde zumindest häufig als patriarchalisches Denken
bezeichnet. Denke ich überhaupt nicht.
Aber Sie sagen, ich träume also.
Ja, das ist schön, dass Sie das gemerkt haben. Das stimmt ja. Man kennt sehr gut, ich denke, also ich bin. Tja, okay, klar. Interessant ist, ich träume, also ich war, so habe ich das gemeint, diese Erzählung, der Titel ist Ich träume. Ich träume also, heißt es.
Und die
Erzählung fängt an mit, ich war eine glückliche Frau. Ich träume also, ich war eine glückliche Frau. Hätte auch ein glücklicher Mann sein können, ging nicht darum. Das heißt eher, dass man träumt über, was man sein möchte. Und träumen über etwas noch nicht Reelles, dann befindet man sich im Bereich der Erzählung, der Fantasie, der Kunst. Und ich denke, dass das vielleicht eine Weise ist, in der man verstehen kann, dass die Künste sich in einem anderen Bereich befinden, als zum Beispiel der Wissenschaft.
Und es ist nicht eine Kritik der Vernunft, die dann ins Irrationale abschwenkt, sondern die Vernunft ihre Seite lässt.
Ja, ein Parallel.
Aber etwas, was genauso wichtig ist, oder wichtiger sogar für den Schriftsteller, wobei sie ja auch den Zufall, eine Rolle geben, aber als Schriftsteller konstruieren sie natürlich den Zufall. Also der Zufall ist da, etwas, was der Vernunft widerspricht, das ist nicht gesetzmäßig. Aber für einen Schriftsteller natürlich ein ganz wichtiges Element, aber sie geben sich nicht dem Zufall hin, sondern sie konstruieren
ihn. Wir rufen ihn zuvor, wir benutzen ihn. Es gibt nämlich dauernd Zufälle natürlich. Es gibt auch in der Wirklichkeit mehr das, was man Zufall nennt. Vielleicht irgendwo in der Kosmos ist eine Koexistenz oder eine Erklärung, aber wir kennen die nicht. Also wir leben mit dem Zufall dauernd. Wir Schriftsteller oder ich, wenn ich eine Erzählung, einen Roman schreibe, wenn ich an der Arbeit bin, dann kenne ich meine Ingrediente ein bisschen. Ich kenne, was passieren soll, meine Personages, und das könnten wir Ingredienten nennen, aber sie sollen alle auch wirklich glaubwürdig sein. Das ist eigentlich das Einzige, das ein Schriftsteller vielleicht braucht. Man soll überzeugen. Zum Beispiel Kafka in der Veränderung, wie heißt es?
Verwandlung.
Das ist eigentlich völlig unfassbar, das ist unmöglich. Aber wie er schreibt, wenn man das liest, ja, okay, das passiert, man akzeptiert dieses Ereignis. Das ist in der Literatur eigentlich das Einzige, das zählt.
Das ist die Macht des Schriftstellers, die Fantasie zu bewegen und dann etwas völlig Irreales als real darzustellen.
Ja, ja. Und für die Dauer des Lesens oder der Schreibens ist das auch wirklich so. Das ist schön.
Marguerite de Mohr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Sie sind ausgebildete Sopranistin, haben Klavier gelernt, haben dann die praktische Musik verlassen und haben die Musik transponiert in den Rhythmus der Sprache, in Literatur. Aber auch Malerei spielt eine ganz große Rolle, der Maler und das Mädchen.
Ja.
In Amsterdam große Malerfigur Rembrandt, auch eine unwahrscheinliche, unglaubliche Geschichte. Sie bringen das in Zusammenhang mit der Geschichte eines kleinen Mädchens. Das
eine junge Immigrantin, die war nur 14 Tage hier in Amsterdam. Das war damals der Metropol des Westens, 17. Jahrhundert. Der Maler ist Rembrandt, aber in der Roman wird er nicht so genannt. Er ist dort der Maler. Warum? Hätte ich ihn Rembrandt genannt, dann war er in diesem Buch, und wir sind im 17. Jahrhundert, dann waren wir heute gewesen. Dann war dieser Maler der weltberühmte Rembrandt gewesen. Das war er noch nicht. Das war er überhaupt nicht. Er war angesehen und man wusste, er konnte es ganz gut. Also darum heißt er dort im Buch der Maler und das Mädchen heißt das Mädchen. Also die sind eigentlich auf das gleiche Niveau von Begegnung. Sie begegnen einander nur nach der Tod des Mädchens. Sie wurde hingerichtet hier auf der Damm. Und sie hatte, nach nur 14 Tagen hier gewesen zu sein, hatte sie einen Mord begangen, ihre Wirtin umgebracht mit einem Beil. Das sind herrliche Episoden, um zu schreiben, kann ich Ihnen wohl sagen. Sie hat einen riesigen Auseinandersetzung mit dieser abscheulichen Frau und sie hat auf der Straße rennen können, weggehen können. Ihr Auge fällt auf ein Beil, das dort liegt, denn es hat Arbeiten gegeben dort im Haus. Und von dem Moment an ist es die Hand, die entscheidet. Die Hand kennt der Beil, denn zu Hause auf dem Land hat sie immer das Holz gekappt. Und dann nimmt die Hand der Beil und fängt an, die Frau zu ermorden und wirklich vom ganzen Herzen aus. Es steht im Buch, 2 oder 3 Mal die Frau töten. Vor dem Ratshaus hat man zuerst allerlei Kriminellen geprügelt und aufgehängt und dann schließlich hat man die Frau, was nicht sehr oft geschah, und durch Würgung ist sie getötet. Der Maler hat nicht schauen wollen, er liebte das nicht, er wollte so etwas Hässliches nicht ansehen. Aber dann ist sein Sohn zu Hause gekommen, in der Küche treffen Vater und Sohn sich, das ist also Titus. Und dann sieht er, der Junge ist aus der Fassung, der ist völlig es ist ihn elendig, er hat etwas Schreckliches gesehen. Und dann fragt der Vater und der Sohn erzählt, und dann kommen wir hier auf dem Motiv der Erzählung. Der Sohn erzählt der Vater, was er gesehen hat, und dann ist der Vater interessiert. Was er tut, er geht hoch, er ist dabei, das sehr schöne Gemälde zu machen, die jüdische Braut. Zufälligerweise war das so. Das hätte kontemporän, chronologisch sein können. Er lässt das wunderbare Gemälde im Stich. Er nimmt das kleinste Material, das es gibt in der bildenden Kunst, war ein Stift und ein bisschen Tinte. Und dann ist er zum Hafen gegangen, ein kleines Boot genommen und kommt er auf dem Galgenfeld. Und da findet er das Mädchen, noch frisch, noch ganz schön, wie das Buch erzählt. Und dann macht er so diese kleinen Zeichnungen. Es scheint, es haben 4 von diesen Zeichnungen gegeben. 2 sind bewahrt. Natürlich kennt ich sie aus einer Reproduktion. Aber das Buch war schon fast fertig, als ich mich vorgenommen habe, ich will das in der Wirklichkeit sehen, die kleine Zeichnung. Habe ich das Metropolitan in New York angeschrieben, denn dort befindet es sich im Zeller. Und zu meiner Erstaunung war ich sofort willkommen. Was hat man getan? Mich alleine gelassen in ein kleines Zimmer und auf eine kleine Staffelei die Zeichnung platziert. Man hat mich nur gefragt, wenn ich Aufzeichnungen machen wollte, das nicht mit einem Stift zu tun, aber nur Bleistift. Das war alles. Und man hat mich eine Stunde alleine gelassen. Ich bin noch immer erstaunt darüber. Das Vertrauen.
Welch ein Glück, aber Sie haben etwas wiedergefunden, was Sie schon in der Fantasie vorgezeichnet haben.
Genau das war es. Und dann sehen Sie die Emotion, um dann doch in der Wirklichkeit dazu sein zu wollen. Natürlich habe ich keine Aufzeichnungen gemacht. Was hätte ich tun sollen? Ich habe nur geschaut und realisiert, jetzt bin ich im 17. Jahrhundert. Ich bin in dem Moment, wo dieser Maler, Rembrandt übrigens, dabei war, dieses Mädchen zu zeichnen. Das war wirklich ein sehr wunderbarer, ich bin noch immer glücklich damit, dass ich das getan habe.
Marguerite de Mohr im Doppelkopf von HR2 Kultur. Die Einbildung, die Fantasie wird Wirklichkeit.
Ja.
Doppelt. Einmal war sie Wirklichkeit.
Ja.
Für Rembrandt, das tote Mädchen,
ja.
Die Leiche.
Ja.
Dann als Bild. Dann machen sie die Erzählung und sie finden Teile ihrer Erzählung im Bild wieder.
Ja. Ja.
Das ist nochmal ein Stafettenlauf.
Ja, das stimmt tatsächlich. Und man kann die Zeichnung überall, wenn man natürlich auf Internet sucht, sieht man sie. Und dann sieht man, wie zart Rembrandt das Mädchen gezeichnet hat. Wie sanft, wie liebevoll. Ja.
Mhm.
Also das war auch eine sehr schöne Erfahrung, neben der Schreiberfahrung.
Das heißt, um unser Gespräch zu einem langsamen Ende zu führen, Sie versuchen zu jonglieren mit dem Rhythmus der Musik, mit dem Rhythmus des Körpers, des Begehrens, der Eifersucht.
Ja.
Aber das zentrale Motiv ist dann doch die Einbildungskraft.
Ja, die Einbildungskraft und auch die Freude des Machens. Das ist in der Kunst eine große Freude. Es ist ein Handwerk. Ich sehe auch die Arbeit am Buch eher als eine Handarbeit.
Mhm.
Vielleicht nur, weil ich das so liebe. Das Zusammengehen von Hand und Kopf.
Das klingt auch ein bisschen dieses Handwerkliche, als ob das nur die eine Seite wäre, aber die andere ist dann vielleicht auch die Macht des Schriftstellers, mit diesem Handwerk ein Universum zu schaffen.
Ja, sicher, sicher.
Und so ein Universum ist auch für Sie die Musik. Wir haben die ganze Stunde über Musik und Literatur gesprochen. Ja. Und eines Ihrer Inspirationsquellen als Sängerin damals und jetzt immer noch, als Schriftstellerin mit auch jetzt der neuen Novelle Schlaflose Nacht, die jetzt in einer neuen deutschen Übersetzung erschienen ist und über die wir auch die ganze Zeit indirekt gesprochen haben. Ja. Was ist so eine Musik zum Abschluss, was Sie sich gerne wünschen, was Sie gerne hören?
Ah, da kann ich eigentlich niemand anders nennen als Schubert, natürlich. Wenn es geht um Lieder, ja, und ich war Liedersängerin, dann kann man eigentlich nur einen Namen nennen und das ist Schubert.
Und was fasziniert Sie an Schubert?
Na, das ist nicht in einige Worte zu fassen natürlich. Ich glaube, er hat 600 Lieder geschrieben.
Ja. Und ist es auch die Verbindung von Melancholie und...
Na, manche Lieder sind sehr froh und das Forellenlied und naja, es gibt sehr viele Lieder, die sind sehr... Er konnte sehr heiter sein, obwohl er natürlich eigentlich ein sehr trauriges und melancholisches Leben, aber er konnte auch lachen und heiter sein, ja.
Und ich bedanke mich bei Marie Dumour, bedanket, guten Tag und am Mikrofon verabschiedet sich Ruth Hartstäblein.
Es war mir eine Freude.
Anna Prohaska singt das Schubert-Lied »Meine Ruhe ist hin«. An der Harfe spielt Marie-Pierre Lenglamet.